Ja, herzlich willkommen im zweiten Teil unserer Veranstaltung. Was wird Sie hier erwarten? Unser zentrales Thema ist der SharePoint 2013, im Speziellen die Themen Social Collaboration. Ich habe mal meine Frage, wer hat SharePoint bei Ihnen im Unternehmen im Einsatz? Doch einige. Ja, dann haben wir im zweiten Teil, werde ich eine kurze Demo abhalten, in eine Live-Demo in unserem Intranet und Ihnen die Social Features beim SharePoint zeigen. Und das Ganze muss ja auch noch betrieben werden. Wir verwenden das auch für Demo- und Test-Installationen. Und dann wird der Herr Seiser von Microsoft Ihnen noch etwas über Windows Azure erzählen. Ja, die schöne neue Welt. Wir leben in einer Welt, wo Kommunikation und Information überall verfügbar geworden ist, aber es fällt uns immer schwerer, die relevanten Informationen zu filtern und herauszusuchen. Wir kennen das, ich habe wieder herumgeschaut, man surft am iPad und verbringt schon mehr Zeit mit dem Prüfen der Information als mit der eigentlichen Verarbeitung. Und hier liegen auch grundsätzlich die Potenziale und hier setzt auch Social Collaboration ein. Was versteht man eigentlich unter Social Collaboration? Im klassischen Collaboration versteht man einfach mal grundsätzlich, dass man Informationen teilen kann. Das können Dokumente sein, Tickets, alle möglichen Informationen. Ich brauche mal eine Plattform, um sie zu teilen. Der Social Aspekt, der jetzt neu hinzukommt, ist Social Features, wie eben Folgen von Informationen und Bewerten von Informationen, zu nutzen, um mir die relevanten Informationen anzuzeigen. Das heißt, ich verwende eigentlich meine Kollegen als menschliche Filter, weil selbst Computer heutzutage und Software schafft es noch immer nicht, zu sagen, welche Informationen relevant sind. So verwende ich meine Kollegen, um mir nur mehr relevante Informationen zugänglich zu machen. Das heißt, ich kann ihnen folgen, ich kann auch darüber entscheiden, ich kann auch Dokumenten folgen. Das ist einmal der große Teil des Socials in Collaboration, zur klassischen Kollaboration, die es ja schon mittlerweile seit 7 Jahren gibt. Das ist ein ganz neuer Ansatz. So, was muss ich mir überlegen, wenn ich meine Produktivität steigern will? Und zwar sind das einmal grundsätzlich die Arbeitsgewohnheiten. Es ist zentral, dass ich meine Arbeitsgewohnheiten hinterfrage. Man kennt das selbst, man schickt E-Mails und die Attachments sind noch dran. Am File-Share legt man Informationen ab, man findet sie nachher nicht wieder. Und ein ganz klassisches Thema, die Versionen. Ne? Ich sehe es noch immer, Version V1, V2, V3, einmal am Laptop, einmal am SharePoint, einmal irgendwo, sonst wo, auch immer zu Hause. Ja? Und das heißt, ein essentieller Punkt ist, dass wir lernen, diese Funktionalitäten wirklich für uns und unseren Vorteil zu nutzen. Und das bedeutet eine Verhaltensänderung. Und das ist auch die größte Herausforderung, weil wir unser Verhalten ändern müssen. Und was muss man da sich für Fragen stellen, einmal in der Kommunikation? Ja, wir wissen es alle, wir wollen irgendjemandem was mitteilen. Ja? Aber überlegen wir wirklich, wie dringend diese Mitteilung für den anderen ist? Oder habe ich da jetzt noch einen Mail mehr im Ordner? Das heißt, ich muss mich einmal fragen, wie wichtig ist meine Information für den anderen eigentlich? Ja? Man schickt sehr schnell weg, weil es verleitet. Und man sieht es momentan surft ja niemand. Aber es ist einfach wirklich eine zentrale Frage, ist sie wirklich relevant, die Information für den anderen? Man muss sich auch fragen, darf ich jetzt den Kommunikationspartner eigentlich stören? Ja? Das ist speziell bei Instant Messaging und auch beim Telefonieren. Ja? Wenn muss der Herr Scheuder, unser Key-Accounter, der sehr gerne immer anruft, ja, und ein SMS schreibt und eine Mail schickt und, ja, und das noch zweimal. Hörst du, ja? Und genau, dann ist das Pickel am Auto. Ja. Also man muss sich wirklich mal fragen, ist es wirklich notwendig, den anderen jetzt anzurufen? Ja? Dann, wer darf diese Information aller wissen? Ja? Wer muss sie lesen? Also wer muss unbedingt die Information erhalten? Und wer darf sie lesen? Ja? Das sind alles Fragestellungen, die wirklich zentral für den Erfolg sind. Das Tool allein wird nichts verändern. Ja? Wenn Sie Ihr Verhalten nicht verändern, können Ihnen 10 SharePoint nichts bringen, ja? Weil Sie verhalten sich genauso wie immer. Sie werden immer ein Mail schreiben, immer ein Attachment dranhängen. Deswegen ist es so zentral, diese Überlegung auch im Management zu verankern. Ja, noch eine Frage, ist es relevant für das Unternehmen, die Information, die ich eigentlich ablege und kommuniziere? Also ich glaube, in meinen Ordnern sind sicher 70% nicht relevant für das Unternehmen, und das ist auch eine Fragestellung, wo ich es ablege. Ja, das ist auch bei Social Collaboration, wenn ich in meine Newsfeed was eintrage, ist das eine nachhaltige Information oder ist es für das Unternehmen eine irrelevante Information? Ja. Und ganz wichtig, wir haben so viele Informationskanäle und genau auf diese Fragestellungen muss ich mir eigentlich überlegen, welchen Kommunikationskanal verwende ich für welche Nachricht. Und wie das auch bei einer falschen Haltung am Arbeitsplatz ist, dieses Verhalten muss sozusagen intrinsisch in mir übergehen. Ja? Weil sonst, wenn ich immer nachdenke, sondern ich muss hier die Unternehmens- und Kommunikationskultur verändern, um wirklich die Produktivität steigern zu können. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt, auf welchen Kanälen erwarte ich welche Antwortzeiten? Ja? Also es ist so, dass wenn ich jemanden anrufe, ist eh klar, erwarte ich mal, dass er abhebt, auch wenn er es manchmal nicht tut. E-Mails haben so statistisch 1,5 Tage, toleriert der andere, dass man antwortet. Und wir haben jetzt auch eben unser Newsfeed. Und da ist es auch wichtig, dass Antworten reinkommen. Ja, das heißt, wenn ich hier eine Unterhaltung starte, dann möchte ich auch eine Antwort bekommen. Das heißt, unser Verhalten, wir sind gewohnt, einfach sehr schnell Antworten zu bekommen. Ja. Und in diesem ganzen Informationsflut wird es immer wichtiger, die relevanten Informationen. Ja, ich möchte mich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, zu prüfen, ob sie relevant ist. Und am Ende des Tages kann ich dann anfangen zu arbeiten. Ja. Das wäre nicht, dass man sieht in der Grafik, es ist nicht immer eine richtige Entwicklung, die wir da anstreben. Ja, ich habe dazu einmal eine kleine Statistik. Die 5 Informationskanäle, Instant Messaging, SMS, Kalender, Telefon, E-Mail. Wenn ich mir jetzt die Frage stelle, welchen Kanal verwende ich, kann man sich das jetzt in Prozent ausdrücken, 2% verwende ich Instant. Wer verwendet von Ihnen Instant Messaging eigentlich? Ja, wie oft? 2% ist die Frage. Es ist sicher auch persönlicher Unterschied natürlich. Dann 4% SMS, auch im Unternehmen. Dann Kalender, das ist natürlich eine große Tätigkeit, Termine, vor allem beim Kalender nach schon verschicken. Das sind 9% wird dieser Kanal gewählt, vor allem wenn es um Terminvereinbarungen geht, ist eh logisch. Ja, Telefon sind wir bei 22%. Und jetzt natürlich ungeschlagen 51% E-Mail. Die restlichen, falls jemand jetzt zusammenrechnet, geht auf Videokonferencing und andere Informationskanäle. Ich habe mal die rausgenommen. Das sagt uns schon sehr viel aus. Ja. E-Mail ist mittlerweile 20 Jahre alt und noch immer der meistgenutzte Kommunikationskanal. Und das muss sich verändern. Und das hat sich aber schon bei uns ganz tief verankert, ihn zu verwenden. Ja, wie schaut das Ganze dann mit unserer Arbeitszeit aus? Also, was mache ich die 38,5 Stunden, wenn ich keine Überstunden mache in der Arbeit? Ja, ich verwende 5,4 Stunden für interne Kommunikation und Zusammenarbeit. Ich verwende für das Finden von Informationen und Beschaffen, wo ist die Success Story, wo liegt das jetzt? Ja, verwende ich 7,3 Stunden und wieder mal Führer vor den zentralen Aufgaben ist die E-Mail. 10,8 Stunden verwende ich für das Beantworten und Lesen von E-Mails. Natürlich ist das auch ein Teil meiner Arbeit, das ist ja eh klar. Ja. Aber dieses Prüfen, ja, da fällt sehr viel raus. Und das sind genau auch diese Potenziale, wo Ihnen eine Collaboration-Plattform oder Social-Collaboration-Plattform wirklich ertragssteigernde Produktivität bringen kann. Und was bleibt noch übrig? 15 Stunden für meine zentralen Aufgaben. Wie würden Sie das intuitiv, ist das eine Verteilung, der Sie zustimmen würden? Nicht? Zu viel was? Oder sind die Chefs alle da? Ja, also was kann man jetzt an Produktivität steigern? Wie viel kann ich durch so ein Tool natürlich mit den geeigneten Verhaltensmaßnahmen erreichen? Was ist Ihre Schätzung? Es ist natürlich kein Ostergeschenk, aber 15, 60%. Will niemand was schätzen? Okay, es sind 20%. Das hat Gartner festgestellt, die Studie von McKinsey, die Studie vorher war auch von McKinsey, dass dieses Potenzial vorhanden ist. Es ist viel. Es ist viel, aber es ist, wenn ich es mit den begleiteten Maßnahmen der Unternehmenskulturveränderung verbinde, durchaus erreichbar. Ja. Ich muss mir natürlich auch überlegen, was mache ich mit dieser zusätzlichen Zeit. Ja. Es werden sich nicht Mitarbeiter freuen, wenn sie sagen, ja, jetzt hast du noch 3 Projekte, ja, super, und du machst noch mehr 3 Abschlüsse zum Vertrieb. Ich muss auch natürlich da umgehen, wie ich diese Potenziale dann nutze. Ja. Nicht ausschließlich für die Workload-Erhöhung, ich kann sie auch für mehr Kreativität, es geht hier um Ideenmanagement, das ist auch ein Punkt, worum es sehr viele Unternehmen einsetzen, ja, die Kreativität, Produkte, neue Produktentwicklung, einfach auch Zeit dafür haben. Wäre auch eine Möglichkeit, obliegt dem Management natürlich, darüber zu entscheiden. Ja, und was bedeutet es für das Management? In erster Linie zuhören. Zuhören, zuhören, nochmal zuhören auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Ja. Der Mitarbeiter hat ganz persönlich, natürlich will er einfach seine Arbeit fertig bringen und ich muss ihm zuhören und auch welche Problemstellungen er hat. Ja, wenn er sagt, ihm, ja, ich kriege so viele E-Mails und so 1000 Informationen und die rufen mich alle dauernd an und ich komme zu meiner eigentlichen Arbeit nicht. Ja, es kann nicht von top down einfach hier eingeführt werden, ohne dass ich vorher mal analysiere und zuhöre die einzelnen Mitarbeiter und ihren Bedürfnissen. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Erwartungshaltung, das heißt eine klare Zielsetzung über den Business Value. Ich möchte wissen, ob dieses Ziel erreicht worden ist oder nicht und auch eine Erwartungshaltung kommunizieren. Und das muss ich auch den Mitarbeitern kommunizieren, diese Erwartungshaltung, was ich erwarte, wie sie mit dem Tool umgehen. Ja. Ihnen einfach das Tool hinzustellen und sagen, so und jetzt ist das kann so viel. Ja. Nein, es braucht den Faktor 10, bis ich wechsle. Das heißt, wenn ich, das ist Emil ist ein gutes Beispiel, die müssen 10-mal mehr Features haben, ja, damit ich diese Hürde des Wechsels nehme. Diese Gewohnheiten sind wirklich tief verankert. Ja. Und deswegen ist es auch wichtig, eben sich einen klaren Business Value zu setzen. Ja. Und das ist auch dann das natürlich Argumentation dem Management gegenüber. Ich kann hier mehr Ertrag erwirtschaften oder meine Produktivität steigern. Ja, wichtig ist, ich habe es eh schon oft erwähnt, der ganzheitliche Ansatz. Das heißt, ich kann das einfach nicht isoliert als ein Tool oder vielleicht noch mehrere. SharePoint hat ja den Vorteil, dass es eine sehr breite Plattform ist, isoliert betrachten, sondern ich muss ganzheitlich sehen. Es kommen auch rechtliche Bedingungen, natürlich Arbeitsrecht, jetzt speziell wenn es um die Socials Features geht. Ja. Es gibt Governance-Richtlinien und all diese Punkte, die natürlich betrachtet werden. IT, Betrieb, Infrastruktur. Das heißt, einen wirklich ganzheitlichen Ansatz wählen. Ja, und es muss einfach dem Management bewusst sein, dass ein Wandel der Unternehmenskultur und Unternehmenskommunikation notwendig ist. Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte. Wenn das Bewusstsein hier nicht geschaffen ist, dann werde ich nicht erfolgreich sein. Und das ist natürlich eine sehr herausfordernde Aufgabe, aber sie lässt sich lösen. Ja. Man muss ja nicht gleich von ganz Unternehmen betrachten, man kann ja mal klein starten in Abteilungen, aber es geht schon grundsätzlich in starken Linienorganisationen, ja, abteilungsübergreifende Kommunikation, ist das gewünscht? Ja. Das sind wirklich wichtige Fragen, um hier erfolgreich zu sein. Ja, und ich habe es jetzt eh schon öfters erwähnt, eben der Wandel der Verhaltensmuster. Das ist einfach ein Gesamtpackage und wenn man das schafft, umzusetzen, auch mal in kleinen Gruppen, dann ist die Produktivitätssteigerung wirklich möglich. Ja, was beschäftigt jetzt die Mitarbeiter den ganzen Tag? Natürlich vielleicht auch abseits dieser Themen auf der Folie hoffentlich auch Dinge über die Arbeit, ja, davon gehe ich jetzt einmal aus, weil wir haben einen fleißigen Mitarbeiter und der denkt nicht so viel nach. Und ja, was ist dem sein Wunsch? Ja? Und er hat einen einzigen Wunsch, er möchte mit seiner Arbeit fertig werden. Wir kennen das alles selbst, es ist einfach sehr unangenehm, wenn ich nach Hause gehe, noch offene Arbeit habe, dann frage ich noch um 10 vielleicht die E-Mail ab und schaue nach. Ich möchte getting things done, ich möchte einfach fertig werden und dann kann ich mich auch besser entspannen. Workbalance, dann kommt schon die Themen Krankenstände, die man dadurch vielleicht auch schaffen kann, aber es ist einfach ganz essentiell. Das ist der Wunsch des Mitarbeiters. Und was kriegt er dann? Hin und wieder ein Tool, mit dem er nicht wirklich weiß, was er machen soll. Jetzt hat er sich gedacht, jetzt wird meine Arbeit leichter und wir haben das doch alles besprochen. Und dann noch ein Tool, wo er was eintragen muss, weil das ja so gut unsere Zusammenarbeit fördert. Und deswegen ganz wichtig, easy to use. Ja. Diese Tools müssen für den Anwender einfach sehr einfach zu bedienen sein. Ja. Das ist auch dort, wo SharePoint 2013 den Hauptfokus gelegt hat und für mich wirklich im Microsoft-Sinne wirklich revolutionär war. Also da muss ich Ihnen gratulieren. Sie haben sich endlich mal darum gekümmert, was in meinen zentralen Tasks und die einfach bedienen zu können. Ja, und wir wollen ja auch nicht, dass mein erster Homeoffice-Tag dann so ausschaut. Ja. Also Widerstände und Barriere brechen, es ist einfach wichtig. Ja. Ich möchte, dass wir nützen ja diese Punkte auch teilweise im Privaten. Und wenn es dort einfach geht, das sind Consumer, die müssen sich an ihre Kunden richten. Ja. Aber auch der Unternehmer sollte sich seine Mitarbeiter als Kunden sehen und insofern auch darauf achten, dass es elegant zu bedienen ist und einfach zu bedienen ist. Und die zentralen Informationen eigentlich nur liefern muss. Ja, ist das Ganze jetzt ein Facebook für Unternehmen? Natürlich erfahrt man oft in der Kaffeeküche und überall manchmal wirklich relevante Themen oder in der Yellow Press. Es gibt immer Personen, die besonders dafür geeignet sind. Und ich sage ganz klar, nein. Es ist die gleiche Funktion, es hat einen vollständig anderen Zweck. Ja, Facebook ist, da spreche ich mit meinen Freunden. Beim Newsfeed unterhalte ich mich mit Vorgesetzten und Kollegen. Es ist ein grundsätzlicher anderer Ansatz. Es ist nicht gedacht, dass ich meine Statusmeldung und dass die Pizza gut war. Man wird das auch nicht verhindern können. Ja. Aber es ist wichtig, eben wieder den Mitarbeitern klar zu kommunizieren, wofür sie das einsetzen sollen. Ja. Und das ist nicht der Sinn, sondern es dient, Informationen schnell zu verteilen. Ja. Wenn jemand was Gutes schreibt, wird er gewertet, es geht zum Nächsten. Und so verbreiten sich, wieder das Thema von vorher, nur die relevanten Informationen. Ja? Und das ist eigentlich der Kernzweck des Ganzen. Die relevanten Informationen verteilen. Ja? Ich sage, der redet immer was Gutes, dem folge ich, von dem brauche ich wirklich nichts mehr wissen. Ne? Und das Ganze ist auch durchsuchbar und also nachträglich diese Unterhaltungen und somit diese Information auch wieder abrufbar nachher. Ja, Zeit für Neues. SharePoint 2013.
Ja, also wir sind jetzt an einer Demo angelangt und wer den alten SharePoint, die meistens kennt, wird merken, es wurde vollständig überarbeitet. Also da ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Die meistens und der Newsfeed wurden vollständig überarbeitet, sowie auch die ganze Usability. Ich sehe hier im Mitte im Zentrum eben die Posts und die Unterhaltungen von den Kollegen, denen ich auch folge. Das heißt, es ist nur die relevante Information für mich. Ich sehe nicht von allen. Es gibt sicher welche, denen ich lieber und welche, denen ich weniger lieber folge. Aber ich kann auch hier, wenn ich die anderen Filter auswähle, eben hier kann ich sich alle von allen die Erwähnungen. Ja, wir sehen hier rechts die ganzen Typen, denen ich folgen kann. Also ich kann natürlich einmal Personen folgen. Das heißt, ich kann hier draufklicken einfach und sehe hier meine Personen, denen ich folge. Ich beobachte gerade 17 Personen, also in dem Fall Kollegen, und werde von 20 beobachtet. Ob das was zu sagen hat, mache ich manchmal dahingestellt sein. Ja, aber jetzt werde ich mal einen hinzufügen. Ich werde unseren Vorstand, der hat sicher immer was Wichtiges zu sagen, werde ich hinzufügen. Und hier sieht man schon, es ist einfach in der ganzen Usability, ich habe hier ein Search as you type, ich brauche da keine eigenen Boxen öffnen, wähle ihn aus und folge ihm. Und schon bekomme ich die Informationen von meinem Vorstand, falls er hier Unterhaltungen startet. Wenn ich wieder zurückgehe zum Newsfeed, sehe ich schon, der Kollege Berghold hat ein neues Bild gepostet. Wie gesagt, ein ganz wesentlicher Punkt ist, das Ganze ist auch mobil verfügbar, der Newsfeed. Er hat gerade von seinem Handy diese Nachricht gepostet. Für mich ein ganz essentieller Punkt, dass diese Funktion mobil zur Verfügung ist. Ich kann auch als Service-Mitarbeiter die Notwendigkeit haben, wenn ich ein Problem habe, hier etwas zu posten und kann es gleich an die richtigen Adressaten senden. Was gibt es noch? Ich kann jetzt natürlich hier auch genau gleich antworten. Ich wähle hier mal ein Ad aus, das heißt, mit dieser Funktion kann ich direkt eine Person ansprechen. Das bedeutet, dass wenn er im Filter auf Erwähnungen geht, dass er diese sieht und auch benachrichtigt darüber wird, dass ich erwähne. Und jetzt kann ich natürlich den Kollegen fragen, weil wir ja gerade von Windows 8 gesprochen haben, wo denn die Success Story liegt von diesem Projekt. von der Windows 8 App Upper. Und das gleich kann ich auch notifizieren an das Marketing. Hier ist eben die Funktionalität, dass ich hier das mit einem Hashtag versehen kann. Der große Vorteil ist, dass ich eben diesen Hashtag auch nutzen kann, um eben einen Informationskanal, das heißt, ich habe hier einen Moderator, in dem Fall die Marketingabteilung, die diesen Hashtag folgt und sich darum kümmert, dass Fragen zu diesem Thema beantwortet werden. Der Vorteil ist, ich brauche keine Rundum-Mails schreiben, sondern wenn jemand anderer die gleiche Frage hat, dann ist die Antwort schon archiviert und er kann sie natürlich auch nachträglich suchen. So, ganz mit Enter, ganz leicht hinzuzufügen, ein neuer Newsfeed, ein neuer Eintrag. Ich kann natürlich, wie vom Kollegen Berghold jetzt, natürlich auch sehr leicht Fotos dazu hängen. Ich kann auch Dokumente dazu fügen, auch Links hinzufügen. Also hier sind keine Grenzen gesetzt und wie gesagt, das Ganze auch mobile. Das ist ein sehr zentraler Punkt. Welchen Themen folge ich noch? Ich habe hier Dokumente, denen ich folge. Ich habe drei Dokumente, denen ich folge. Man sieht sie hier sehr übersichtlich und werde auch darüber benachrichtigt, wenn sich hier was ändert. Das heißt, wenn hier Aktivitäten eintreten, man sieht wieder die ganze Usability. Es ist wirklich ein vollständig neu überarbeitetes Konzept. Hier habe ich auch meine eigenen Dateien, das ist auch eine neue Funktion im SharePoint 2013. Es gibt hier SkyDrive Pro, heißt es. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon SkyDrive benutzt. Sind doch einige, dann werden Sie das kennen. Also es ist jetzt möglich, dass Sie diesen SkyDrive auch im Unternehmen nutzen können. Diese Daten liegen im Unternehmen, sie sind nicht irgendwo in der Cloud, ja, wenn das einem wichtig ist, sondern es ist, die Kontrolle hat noch das Unternehmen darüber. Wenn ich mir jetzt hier so ein Dokument anschaue, ich sehe sofort, kommt hier ein Ballon, der aufzeigt, ich sehe sofort die Vorschau, ich sehe wirklich die wichtigen Punkte auf einen Blick, ich kann das Dokument bearbeiten, ich kann es jemandem freigeben. Und das ist auch eine neue Funktion, wenn ich es freigebe, sieht der andere wirklich nur dieses Dokument, obwohl es in der Liste noch andere Dokumente gibt. Also das ist vom Berechtigungskonzept her ganz einfach und leicht. Wieder, ich brauche nur draufklicken, brauche hier einen Namen eingeben und schon, wenn es ein richtiger Name ist, schauen wir, aha, die Dame doch nicht mehr da. Naja, da muss halt wieder mein Kollege herhalten. Ja, ich kann noch entscheiden, kann er es oder kann er es nicht bearbeiten, kann auch eine Nachricht hinzufügen und das war es auch schon. Also wieder die wichtigen Funktionen, wenige, aber wichtige Funktionen und vor allem leicht zu bedienen. Also da brauche ich keine große Einschulung, das kann ich sehr leicht selbst beanstalten. Ich kann auch, wenn ich jetzt nochmal hier drauf gehe, das Ganze in der Web-App starten, in der Office Web App. Das heißt, das funktioniert auch auf meinen Tablets, auf dem iOS. Das ist wirklich ganz, ganz tolle Funktion, weil ich sozusagen von jedem Gerät aus hier meine Präsentation, ich könnte es auch hier einfach weitermachen. Ich kann sie natürlich auch bearbeiten und ich brauche kein Office installiert haben. Wie gesagt, das funktioniert auf jedem Tablet. So, ich kann natürlich hier auch in meinen Dokumenten suchen, das kann ich auch. Jetzt gehen wir mal wieder zurück auf den Newsfeed, was auch noch ein wichtiger, bevor ich zurückgehe, ein wichtiger Punkt ist, diese Dokumente, die ich im SkyDrive habe, ich habe hier in meinem Ordner auch lokal am Laptop zur Verfügung die Dokumente, das heißt, wenn ich einfach gerade keinen Internetzugang habe, kann ich das Dokument bearbeiten, abspeichern. Und das nächste Mal, wenn ich online bin, synchronisiere das. Wenn Sie es privat nutzen, kennen Sie es. Ähnliche, gleiche Funktionalität wie Dropbox. Also wirklich wieder Konzentration auf das Wesentliche, relevante Informationen und einfach zu bedienen. Ein ganz essentieller Punkt. So, wenn ich jetzt wieder zurückgehe. Auf die Newsfeed. Was gibt es hier noch für Punkte, denen ich folge? Ich kann hier Websites folgen. Schauen wir mal, welchen Websites ich folge. Okay, hier haben wir eben eine Projektplattform. Ich habe ja vorher schon erzählt, dass wir schon sehr lange SharePoint als Projektplattform sehr erfolgreich einsetzen und wirklich unsere Projektmanagement, Aufwände und Kommunikationsaufwände maßgeblich reduzieren konnten. So, ich gehe jetzt auf dieses Projekt. Man sieht gleich auf den ersten Blick wieder im SharePoint 2013, alle relevanten Informationen sind hier in einer Projektzusammenfassung dargestellt. Ich habe hier einen Überblick auf meine Timeline, auf die bevorstehenden Ereignisse und ich kann auch hier eben einen eigenen Newsfeed anlegen, so dass ich auch über den Newsfeed, den wir vorher gesehen haben, direkt Nachrichten senden kann. Ich kann das auch nochmal kurz zeigen. Wenn ich wieder hier eine Nachricht sende, ist die Abnahme, schon erfolgt. Ja, und hier kann ich jetzt oben auswählen, sage, ich möchte das an diese Seite senden. Und wenn ich jetzt wieder wechsle zu meiner Seite und ich sehe, hier erscheint der Newsfeed nur für die Nachrichten, die ich an diese Seite sende. Das ist auch ein sehr effektives Mittel, um die Projektkommunikation, die nicht in Tickets passt, einfach hier zu platzieren und jeder sieht auch, was aktuell am Laufen ist. Ich habe vorher schon gesprochen, es ist wichtig, immer das Wesentliche, das ist ein Grundsatz in unserem Projektvorgehen, wesentliche Informationen zu verwalten, alles Überflüssige wegzulassen, aber die wirklich aktuell halten. Es hat keinen Sinn, wenn ich sehr viele Informationen verwalte und die nicht aktuell sind, sie haben für mich keine Aussage. Deshalb haben unsere Projekte in diesem Bereich der Projektunterlagen. Hier haben wir Dokumente, da kann jeder seine Dokumente hochladen. Wie gesagt, wir haben auch hier wieder natürlich die Möglichkeit, das vorschauen und ich kann jetzt auch sagen, ich möchte einfach diesem Dokument folgen und dann werde ich notifiziert. Denke mir, das ist die Spezifikation, das ist doch ein wesentliches Thema, da möchte ich über Änderungen informiert werden. Dann kann ich hier die Bilder auswählen, man sieht wieder von der Usability und auch optisch einfach sehr ansprechend. Ich sehe hier in den Kacheln schon die Vorschau der einzelnen Bilder. Wenn ich drüber fahre, sehe ich noch zusätzliche Informationen über die Größe, ich kann hier einfach selektieren. Dann haben wir natürlich noch einen Punkt, das sind die Protokolle. Ja, Protokolle sind wichtig, wir haben es sehr einfach gehalten. Wir haben hier eine Versionierung eingeschaltet, es gibt einfach eine Genehmigung vom Kunden und eine Genehmigung von uns. Und wenn beide genehmigt haben, sieht man das. Ich kann aber jede Änderung nachverfolgen, das heißt, hier gibt es dann auch keine Diskussionen, hilft auch allen Beteiligten. Es ist einfach so, dass ich grundsätzlich den Kunden sage hier, was nicht im SharePoint liegt, existiert nicht. Es ist am Anfang vielleicht für manche eine Umstellung, dass wenn sie eine E-Mail schreiben, dass sie nicht über E-Mail eine Antwort bekommen, sondern wir sagen dann, ja, die Information, die sie angefordert haben, liegt im SharePoint. Auch wenn man es jetzt nicht der große Fan am Anfang ist und sich denkt, ah, ich würde das doch lieber per E-Mail machen, man merkt nach 1 bis 2 Wochen, wenn sie dann sozusagen ihren Projektspeicher, Posteingang als Projektspeicher benutzt haben, verwenden sie oft dann den SharePoint und sehen auch ihre eigenen Vorteile. Da sind wir wieder, ich muss persönliche Vorteile davon haben, um die Dinge richtig einzusetzen. Wir haben dann noch Kontakte, ist klar, damit ich einfach weiß, wer sind die Projektbeteiligten und welche Rolle haben sie und wie kann ich sie erreichen. Hoffentlich nicht dauernd über E-Mail, aber manchmal lässt sich vielleicht nicht vermeiden. Ja, dann haben wir einen Projektkalender, da kann ich einfach die ganzen Projekttermine, den kann ich mit meinem Outlook verbinden. Und dann sehe ich sozusagen diesen Kalender genauso wie meinen eigenen Kalender und kann hier Terminabgleiche durchführen und der Kunde kann auch immer wieder nachschauen. Ja, und dann haben wir die Aufgaben. Hier hat sich eben sehr viel verändert. Ich habe auch hier wieder eine Timeline. Wir haben schon vorhin von unserem Projekt vorgehen gehört. Hier sind die 4 Phasen unseres Projekts dargestellt. Ja, ich habe unten die einzelnen Aufgaben und ich kann wieder sehr schnell eine Aufgabe als erledigt kennzeichnen. Das ist kein Problem. Ich kann hier aber auch, wenn ich auf Bearbeiten gehe, die Listenbearbeitung, früher brauchte man noch die eigenen Komponenten, das funktioniert jetzt auch in Browsern, auf allen Browsern, das heißt auch auf dem Tablet. Hier ist eine Möglichkeit, die wir lange vermisst haben, dazugekommen. Ich kann einfach so eine Aufgabe nehmen und in der Reihenfolge verschieben. Ich habe auch die Möglichkeit, sie in der Hierarchie zu verschieben und das geht alles sehr elegant und ohne großen Aufwand. Wenn ich jetzt einem Projekt hier auf eine Aufgabe klicke, dann kann ich das auch ganz schnell zur Seite hinzufügen und einen Teilvorgang erstellen. Das heißt, wenn ich es auf die Zeit leiste, dann sehe ich diese Aufgabe auch hier. Das vereinfacht die Übersicht. Ich kann natürlich auch hier einfach suchen, das ist auch natürlich klar. Risiko, und sehe, ah, da ist die Risikoanalyse, ah, das ist eine Aufgabe, die eigentlich mir zugewiesen wird. Das heißt, wir verwalten alle Informationen zu diesem Projekt in dieser Plattform. Das heißt, ich brauche gar nicht woanders anfangen zu suchen. Wenn ich jetzt im Newsfeed schaue, ich habe gesehen, da haben wir eine Aufgabe zugewiesen. Ein Feature, das mir persönlich auch sehr gut gefällt, ist einfach die Aufgaben. In den MySites habe ich hier die Möglichkeit, egal wo mir Aufgaben zugewiesen werden, im SharePoint, Site Collection übergreifend, sehe ich sie hier auf einen Blick. Das heißt, ich muss nicht in die einzelnen Plattformen hineinschauen, Projektplattformen, und sagen, ah, was muss ich da noch machen, sondern hier habe ich eine Zusammenfassung. Ich kann auch sehr leicht hier die Wichtigkeit kennzeichnen und ich kann auch hier einfach als erledigt setzen. Und ich kann auch direkt hineingehen, ohne auf die Seite direkt gehen zu müssen und hier meine Aufgabe verändern. Und ich sage, der Thomas soll das machen. Ne? Das ist ja die einfachste Variante, oder? Ja, er weigert sich schon langsam. So, dann drücke ich auf Speichern. So. Kommentar kann ich auch noch reinschreiben. Schau, wie so. So, gehe auf Speichern und die Sache ist erledigt. Meine Aufgabe ist weg und weiter delegiert. Ja, also es ist hier, habe ich einfach sehr gut den Überblick, kann ich bewahren. Ich kann auch grundsätzlich eben anschauen, welche aktiven Vorgänge und Aufgaben habe ich. Man sieht hier eben aus den unterschiedlichen Seiten, es wird immer oben angeführt, woher das kommt. Das heißt, ich sehe da, ich muss noch eine Beschaffung freigeben und ich habe eben auch alles auf einen Blick ersichtlich. Ja, also man sieht, das ist einfach wirklich vom ganzen Feeling, das zu bedienen, einfach wirklich überarbeitet worden und man muss einfach mal wirklich sagen, dass hier Microsoft ein großer Wurf gelungen ist. Wer den alten Newsfeed oder die alten MySites kennt, da ist kein Vergleich. Das zieht sich aber über den gesamten SharePoint. Die Konzentration auf das Wesentliche, Social Collaboration, eben sozusagen meine Kollegen, ich entscheide, welche Informationen ich haben kann und die Hoffnung und das, was wirklich einen Mehrwert bringt, ist, dass ich die Informationen, die relevanten, für mich relevanten Informationen eben schnell verteilen. Jetzt kann ich das natürlich das Ganze auch noch suchen. Das heißt, die Suche, es ist so, dass hier beim SharePoint 2013 jetzt die Fast Search integriert wird und auch sozusagen auf mein Suchverhalten reagiert. Ich suche jetzt einmal nach Windows 8. Okay, man sieht, ich kriege sehr schnell eine Antwort. Ich habe hier wieder die Möglichkeit, mit einem Flyover einfach die einzelnen Dokumente anzuschauen mit einer Vorschau. Man sieht eh, es gibt hier immer kontextsensitive Informationen. Ich kann hier gleich aus der Suche wieder bearbeiten, folgen oder die jemanden senden. Wie wir gesagt haben, wenn der jetzt einen keinen Zugriff hat, ist es vielleicht notwendig, diese auch zu versenden. Im Refinement Panel links habe ich einfach die Möglichkeit, hier wirklich noch nach den Ereignistypen nach PDF, PowerPoint zu selektieren, nach Autoren und wenn ich Metadaten einsetze, natürlich auch nach diesen Metadaten. Ich habe auch die Möglichkeit, die Zeit einzuschränken. Das heißt, oft interessieren mich hier nur aktuelle. Das ist ja grundsätzlich der Zeitwert von Dokumenten. Der nimmt ja drastisch ab. Das heißt, ich kann einmal filtern. Mich interessiert eigentlich nur das, was in der letzten Woche oder in den letzten Monaten passiert ist. Des Weiteren kann ich es weiter filtern und sagen, ah, mich interessieren eigentlich Personen zu diesen Themen. Da ist der Tobias Gasinger, ein Kollege, der beim dem Projekt auch mitgemacht hat. Ich kann hier wieder im Flyover erkennen, ja, wo habe ich Dokumente hatte gearbeitet. Ich kann auch einfach draufklicken und schauen, wer ist denn das eigentlich, in welcher Abteilung arbeitet der. Ich habe hier das Organigramm zur Verfügung, das heißt, ich habe die Informationen, kann ihm natürlich auch hier eben dann folgen und sagen, ah, das interessiert mich, glaube ich, was der schreibt. Ich folge dem mal einige Zeit lang. Also wie man gesehen hat, es ist wirklich sehr einfach und in der Usability überall bedienbar und sehr einfach zu bedienen. Nochmal, das Ganze läuft auch auf allen anderen mobilen Geräten. Es gibt auch eigene Apps für den Newsfeed, für iOS und für Windows natürlich, Windows Phone. Und es kommt auch bald für Android. Ja, also man, glaube ich, der Eindruck zeigt, das ist wirklich sehr leicht. Wichtig ist eben die richtige Verhalten. Also das das organisatorische Thema, das heißt, was kommuniziere ich und wie reagiere ich und welche Antwortzeiten habe ich, um das effektiv zu nutzen. Aber es macht meine Arbeit, das ist meine zentrale Einstiegsplattform in den SharePoint und hier sehe ich alle wichtigen Themen und muss hier nicht erst auch in den E-Mails suchen oder den einzelnen Seiten suchen. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen kurz einen Eindruck über die Social Features vom SharePoint geben können. Ich gehe jetzt weiter in der Präsentation. Was ist jetzt hier neu im Überblick? Ich habe es eh schon mal gesagt, ein ganz großer Teil ist die User Experience, der mobile Zugriff, auch die reinen mobilen Seiten, die früher auch nicht wirklich zu verwenden waren, sind zu verwenden. Ich habe Apps für alle Geräte. Die Suche, die Fast Search, ist automatisch integriert, man hat es eh gesehen. Ja. Es ist wirklich elegant, es ist ein Produkt, homogen. Und auch was die Suche betrifft, haben sie da wirklich einiges gemacht. Es gibt Recommendations, also auch die im Hintergrund technisch wurde einiges überarbeitet. Ja, und der ganz wichtige Punkt Social. Also hier würde ich Social Collaboration mit dem SharePoint wirklich ernsthaft so nennen können. Ja, es ist jetzt so weit, dass man hier wirklich diese Social Features effizient auch für einen Unternehmenswert und nicht nur einfach zur Unterhaltung, was denn gerade los ist, führen kann. Für die Techniker unter Ihnen, tja, es verändert sich natürlich immer was in der Technik und es gibt ein neues App-Konzept, es gibt auch einen App-Store natürlich für SharePoint, das heißt, wir haben überall Apps, es gibt jetzt auch Apps im SharePoint, es gibt auch einen App-Store, wo ich kaufen kann, das wird dann auf meine Farm installiert und kann das dann betreiben. Das betrifft auch so Consumer-Apps, wo ich sage, also für die Unternehmen, ja, das Wetter, es gibt alles, kann ich mir dann einfach zusätzlich in mein Portal, in mein persönliches hinzufügen. Technisch wird jetzt auch auf HTML5 und CSS, aber man kann klassisch Webparts auch noch im .NET entwickeln, aber fokussiert für die App ist eben HTML, JavaScript und CSS3. Ja, also das sind, glaube ich, die, ich kann natürlich ganz viele machen, das ist natürlich für Sie, die jetzt, ich habe ja sehr stark auf diesen Bereich eingegangen, ich kann natürlich hier im BI-Bereich grundsätzlich sehr viel machen, es kann die ganze Performance Point Services, ich kann mir ein Dashboard im SharePoint gestalten, das heißt, die Plattform ist ja wirklich breit und ich kann hier andere Line-of-Business-Applikationen integrieren, so dass ich wirklich möglichst wenig wechseln muss. Das ist auch die Zielsetzung. Ja. Ich kann hier auch Daten eingeben, ja, muss nicht immer ins SAP gehen. Das heißt, hier sind sehr viele Möglichkeiten, aber da bleibt leider die Zeit nicht. Internet ist auch ein klassischer Fall, aber nicht Internet im reinen Publishing, sondern man muss über das Internet wirklich neu nachdenken und sagen, hier, wofür kann ich es einsetzen? Wir haben ja auch Ticket- und Beschaffungsanträge, das heißt die klassischen Prozesse, auch hier die nicht in Line-of-Business-Applikationen abgebildet sind, hier im SharePoint abgebildet. Ja, was sind die Erfolgsfaktoren für so eine Einführung? Ich habe es schon anfangs gesagt, die Business-Ziele. Welche Ziele sollen erreicht werden? Und die sollte man auch unbedingt quantifizieren können. Dann kommunizieren Sie eine klare Erwartungshaltung. Und zwar wirklich, da ist das Management gefragt, bis in der ganzen Linie, ja, zu den Mitarbeitern wirklich zu sagen, wofür wir das nennen. Nicht einfach, jetzt haben wir ein neues Tool. Es wird auch irrsinnig viel auf die technischen Aufwand. Also hier hat Gartner festgestellt, 80% der Investitionen verpuffen. Ja, in diesen technischen Themen, ja, Toolauswahl, da, da, da. Und wenn ich nicht begleitend die Maßnahmen setze, ja, dann ist das ein, ja, nicht rausgeschmissenes Geld, aber nicht so sinnvoll eingesetztes Geld. Das heißt, wirklich die Rahmenbedingungen beachten. Das Tool allein wird Ihnen nicht wirklich jetzt per se die Effizienz steigern und die Produktivität. War ganz wichtig dafür auch, analysieren Sie mal Ihre Unternehmens- und Kommunikationskultur. Ja, das ist ähnlich wie bei Meetingkulturen, da hat man sogar in der realen Welt, kennt man jeder, wenn man Meetings sitzt, so bereiten Sie sich vor und all diese Themen. Das ist, gibt eine Meetingkultur in Unternehmen, es gibt aber eine gesamte Kommunikationskultur. Ja. Und die muss ich einfach mal analysieren und teilweise auch hinterfragen und auch hier politische Themen abwägen. Also es wollen nicht immer alle miteinander reden. Ganz wichtig sind diese Richtlinien zu definieren, wie ich diese Tools zu verwenden habe, speziell im Social-Bereich. Ja. Hier sollte man auch auf selbst, ich kann diese Newsfeed ja selbst löschen, es kann auch ein Admin löschen. Ja. Aber wieder wichtig, ich muss jemanden nennen, der das beobachtet. Ja. Nicht nur die einzelnen Feeds oder Texte, die mich betreffen, sondern der das monitort. Aber es ist wie sozusagen im privaten Bereich hier auch die Selbstdisziplinierung eine wichtiger Punkt. Ja, natürlich, ich brauche jemanden, der das auch zahlt und muss Werbung machen und
hier argumentieren. Deswegen ist mir diese Argumentation der Produktivität so wichtig. Es ist nicht nur einfach, ja, ich glaube, dann können wir besser zusammenarbeiten und ich glaube, dann funktioniert das irgendwie besser, sondern man muss sich da wirklich mal die Leute holen, die Initiative unterstützen, damit das auch eine Präsenz im Management bekommt. Also meiner Meinung nach muss es von oben kommen, also es sollte eine klare Zielvorgabe vom Management geben und ich brauche eben die Unterstützung, ja, hier von den Leuten. Ja, identifizieren Sie messbare Indikatoren, das kann Mitarbeiterfluktuation sein, E-Mails zählen. Ja, es gibt sehr viele Punkte, wo ich das einfach einmal in der Kommunikation an sich messen kann, ja, und in den Aufwänden, je nachdem, welche Tools Ihnen zur Verfügung stehen, hier solche Punkte zu messen. Dann ganz wichtig eben, planen Sie eine schrittweise Einführung, also ein Big Bang, vor allem für große Unternehmen, den gesamtheitlich einzuführen, das ist nicht zu empfehlen. Man kann, wie bei uns ja auch, mit den Projektplattformen beginnen, der Zusammenarbeit, in kleineren Teams hier mal Pilotprojekte machen und schauen, wie das läuft, ja, und auch das Feedback einholen. Das ist auch ein iterativer Prozess. Auch hier ist es ein iterativer Prozess, nicht in der Softwareentwicklung, auch hier. Jedes Unternehmen tickt anders. Ja. Es gibt kein Patentrezept, wo ich sage, ja, so erreichen Sie Ihre Ziele. Ja. Das ist eben, da muss man sich damit beschäftigen. Ja, und natürlich auch ein Change Management betreiben, weil es eben nicht nur jetzt einen Punkt, ja, Dokumentenverwaltung betrifft, Aufgabenverwaltung, sondern es geht hier wirklich um eine Unternehmensveränderung und da brauche ich auch dementsprechende Pläne, wie ich diesen Change durchführen kann. Ja, und am Schluss noch jetzt die drei Irrtümer der Zusammenarbeit. Ja, das richtige Tool fördert die Zusammenarbeit. Das ist sicher ein sehr großer Irrtum. Es wird sich nichts verändern, nur weil Sie einen SharePoint installieren. Also, es klingt teilweise trivial, aber es ist, viele denken so, ja. Und deswegen jetzt der Fokus auch aufs Tool gelegt, ja. Na klar, muss ich Features unterstützen und das richtige Tool auswählen, aber da sind viele Themen noch vorher, die wichtig sind, ja, bevor ich da angelangt bin. Ja, diese Annahme, wir wollen einmal alle zusammenarbeiten und ich kann alle Mitarbeiter, hier gibt es auch demografische Thematiken, ja, können zusammenarbeiten, wollen zusammenarbeiten. Also diese Grundannahme, dass es einmal jetzt alle interessiert, ist vielleicht auch nicht die richtige. Ich muss sie motivieren, wie gesagt, immer wieder. Mir persönlich muss das was bringen. Ja. Wenn ich für mich keinen Mehrwert sehe, genauso wie ich es privat nutze, dann verwende ich es und dann bin ich effizient, weil ich möchte fertig mit der Arbeit werden. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und Mitarbeiter wissen, wie sie zusammenarbeiten. Das ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie sozusagen darüber Informationen bekommen, wenn Sie wo anfangen, wo Ihnen jemand erklärt, wie arbeiten wir eigentlich zusammen. Ja? Da gibt es dieses Tool, was sollst du da reinschreiben, wie sollst du dich verhalten, wenn du gewisse Art von Informationen, so wie wir es ganz am Anfang gehabt haben, jemanden zukommen lässt. Das ist einfach oft, ja, das ist natürlich Kulturfrage und das kriegt man dann eh mit irgendwann, wie das Unternehmen tickt. Ja? Also, mein Fazit, Zusammenarbeit ist eine Frage der Unternehmenskultur, um hier Effizienz und Produktivität steigern zu können. Ja, ich bin am Ende, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich muss das Ganze natürlich jetzt auch irgendwo betreiben. Und hier hat Windows Asia ein neues Produkt geliefert, damit Sie eben, wenn Sie die eigenen Ressourcen nicht im Unternehmen haben, hier einen SharePoint. Wie gesagt, wir verwenden es für Demo- und Testszenarien auch.
Vielen Dank, Christopher. Gut, an der Stelle ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Damit herzlich willkommen auch ganz offiziell von Microsoft-Seiten in unserem Haus. Mein Name ist Stefan Seiser und ich bin Business Development Manager bei Microsoft und in dem Zusammenhang sowohl mit mittelständischen Kunden als auch mit unseren Partnern in Kontakt und verantworte dort das Windows Azure-Geschäft in Österreich. Nachdem wir jetzt sehr viel von Christopher Heiges von der Zellent gehört haben, was das Thema SharePoint 2013 betrifft, was das Thema wie führe ich ein Collaboration Tool betrifft, ein und welche Punkte muss ich wirklich beachten, damit so eine Einführung erfolgreich passieren kann, möchte ich gerne diese Kehrseite jetzt nochmal kurz beleuchten in den nächsten 15 Minuten und eine kosteneffiziente Möglichkeit aufzeigen, wie man diese Lösungen betreiben kann. Microsofts Strategie ist da ganz klar dahinter, dass wir unseren Kunden ein Rechenzentrum ohne Grenzen offerieren wollen. Das heißt, virtualisierte Workloads, wie das ein SharePoint-Server sein kann, sollen möglichst effizient erstellt werden können und sollen dort betrieben werden können, wo Sie wollen. Das heißt, entweder in Ihrem eigenen Rechenzentrum, bei einem Hosting-Partner Ihres Vertrauens oder aber in einem Rechenzentrum von Microsoft auf der Windows Azure-Plattform. Jetzt haben unbestritten all diese drei Varianten ihre Vor- und Nachteile. Im Prinzip kann man aber sagen, wenn Sie sich in einer dieser Punkte wiederfinden, dann macht es de facto Sinn, sich die Windows Azure-Plattform mal anzusehen. Wenn Sie also sagen, Sie müssen für Ihre Ressourcen sicherstellen, dass diese skalieren können, wenn Sie zum Beispiel mit Lastenspitzen umgehen müssen oder Ressourcen kurzfristig zur Verfügung stellen müssen, ist oft bei Demo-, Tests-, Entwicklungsumgebungen der Fall. Wenn Sie auch sagen, Kostendruck ist ein Thema, ich muss Kosten im Rechenzentrum einsparen, oder wenn Sie aber sagen, Performance ist ein Thema, ich will, dass meine IT sich rein auf ihre Kernkompetenzen fokussiert und nicht nur um Inbetriebnahme und Wartung von Servern, dann kann Azure ein relevanter Punkt für Sie sein. Warum schauen wir uns jetzt gleich an? Wenn wir betrachten, welche Betriebsarten von Software es gibt, also wie Software schlussendlich ausgeliefert werden kann, gibt es den klassischen Fall On-Premise, sprich in Ihrem eigenen Rechenzentrum, Ihr eigenes Netzwerk, von der physischen Hardware bis zu den Applikationen, die darauf betrieben werden, alles in Ihrer Obhut. Bis zum anderen Extrem mit Software as a Service, wo quasi all diese Komponenten von einem Hersteller wie Microsoft übernommen werden. Wir machen das mit Office 365, da Stichworte dahinter sind Exchange Online, SharePoint Online, das sind Produkte, die bekomme ich stark standardisiert zu einem kostengünstigen Preis. Warum? Weil Microsoft sich da nur um die Skalierbarkeit kümmern muss. Microsoft bietet einen Standard an, der an zigtausend Kunden gebracht werden kann, was aber in der Kehrseite bedeutet, dass das relativ unflexible Lösungen sind. Das heißt, Sie als Kunde können jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt aufs Betriebssystem eingreifen oder ich habe Workflow-Management-Module für meine SharePoints, die ich da betreiben will. Das ist dann nicht möglich. Deswegen gibt es die beiden Paradigmen in der Mitte, die wir genau mit Windows Azure adressieren. Das ist einmal Plattform und zum anderen Infrastructure as a Service, wo wir quasi einen oder zwei Schritte sogar noch zurückgehen und sagen, wir bieten unseren Kunden die Möglichkeit, eine Laufzeitumgebung für ihre Applikation bereitzustellen. Auch dort kümmert sich Microsoft noch um einen Großteil der Infrastruktur, die darunter liegt. Wenn wir aber jetzt dediziert über SharePoint-Farmen sprechen, dann werden sicher diese Infrastrukturleistungen interessant sein, weil dort kümmert sich zwar Microsoft noch um den Hyper-V-Cluster, also den Virtualisierungslayer. Aber alles ab Betriebssystemkante können Sie als Kunde wieder selbst bestimmen. Das heißt, Sie können diese Systeme so behandeln, als wären Sie in Ihrem eigenen Rechenzentrum und verbinden somit die Vorteile von ganz links, On-Premise, es liegt alles in Ihrer Gewalt, bis zu Software as a Service, wir können Teile daraus standardisieren und als Service offerieren. Wenn wir uns jetzt anschauen, was das für konkrete Dienste sind, die dahinter den Infrastrukturleistungen stecken, dann muss zuerst einmal gesagt werden, auch wenn wir über Cloud-Services sprechen, es gibt irgendwo physische Hardware natürlich. Also Rechenzentren, die von Microsoft betreut werden, weltweit verteilt, Sie sehen es an diesen Punkten. Da gibt es 8, wo Sie als Kunde tatsächlich sagen können, ich will die Dienste in diesem Rechenzentrum beziehen, ich will meine Daten dorthin legen, ich will virtualisierte Server dort provisioniert haben. Es sind 4 in Amerika, 2 im asiatischen Bereich und 2 in Europa. Und zwar sind die einerseits in Amsterdam und das andere ist in Dublin. Das heißt, alles im EU-Bereich, dort georedundant aufgebaut. Und wenn Sie also sagen, ich will ins Amsterdamer Rechenzentrum gehen, dann gewährleistet Microsoft, dass die Daten den EU-Bereich nicht verlassen. Zu diesen Rechenzentren ist noch zu sagen, die sind natürlich schwerstens industrialisiert, wenn man das so sagen kann. Sprich, da läuft alles automatisiert. Sie können über Self-Service-Management im Web ganz einfach einsteigen und sich selbst einen Server da drinnen provisionieren. Da geht kein Administrator mehr in Serverkammern nach hinten und setzt den dann auf. Das läuft alles vollautomatisiert. Was den Vorteil hat, dass es massivst skaliert. Das heißt, Sie als Kunde können quasi auf unbegrenzte Ressourcen zurückgreifen, ohne initiale Anschaffungskosten zu haben. Sie können heute 100 Terabyte Speicher verwenden, morgen nur 1 Terabyte. Schlussendlich wird nur das bezahlt, was tatsächlich verwendet worden ist. Also es ist ein nutzungsbasiertes System dahinter. Ja, um diese Frage jetzt konkret zu beantworten, welche Dienste wir da anbieten, dann sind das in Wirklichkeit 3 Blöcke. Compute, Storage und Networking. Sprich, ich brauche einerseits natürlich Rechenleistung, um virtualisierte Server zu betreiben. Andererseits brauche ich auch einen Speicherplatz, um die Disken dort abzulegen. Da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt einerseits Blob Storage, also Binary Large Objects, wo ich containerweise Content ablegen kann. Es gibt aber auch relationalen Datenspeicher, wo ich mir phasenweise wirklich einen SQL-Server erspare, indem ich dieses relationale Datenbankservice verwende. Das heißt, Microsoft kümmert sich in dem Fall natürlich darum, dass das Batch-Management und so weiter passiert, dass Hotfixes eingespielt werden, dass die Datenbank verfügbar ist und sie kaufen quasi nur noch Gigabyte relationalen Datenspeicher. Ja, und schlussendlich gibt es natürlich Netzwerkdienste, weil sie wollen ja nicht, dass jetzt einzelne virtuelle Server in der Microsoft Cloud herumschwirren, sondern sie wollen den in ihren Verbund haben, klassischerweise. Das heißt, sie können virtuelle Netzwerke spannen um diese Server und diese Netzwerke lassen sich auch mit den On-Premise, also ihren lokalen Netzwerk verbinden. Das heißt, schlussendlich entsteht hier eine Lösung, wo der Endkunde, also der Benutzer, nicht mehr merkt, auf welche Ressourcen er zugreift. Er hat einen Single Sign-On-Prozess und Lasten können verteilt werden, sowohl im internen Rechenzentrum als auch in unseren Rechenzentren dahinter. Ja, da gibt es noch jede Menge höherwertige weitere Dienste, auf die wir jetzt nicht näher eingehen müssen. Ein Beispiel daraus wären die Identity Services. Ich habe es ja schon kurz erwähnt. Ich kann natürlich sowas wie Active Directory, ADFS Service auch in der Azure Cloud abbilden, um ein Cloud-Single-Sign-On zu schaffen. Wenn Sie sich jetzt fragen, gut, alles ganz nett, aber wo hilft das Azure wirklich, wenn ich meine SharePoint-Farm aufbauen will? Dann schauen wir uns kurz an, wie so eine Konfiguration klassischerweise aussieht. Und ich habe das nochmal beispielhaft aufgeführt, aber es sieht man eigentlich überall, dass es Web-Frontend-Server gibt, dass es Application-Server gibt, vielleicht sogar Search-Server, relationale Datenbanken, also SQL-Server. Und diese Infrastruktur muss im Endeffekt irgendwie in einen Verbund gestellt werden. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Benutzer darauf zugreifen können. Da muss also eine Firewall vorgeschalten sein, das muss geload-balanced sein. Die Dienste müssen untereinander sprechen können und natürlich Authentifizierung, Autorisierung über Domain-Controller muss auch irgendwo stattfinden. Und wenn man sich dieses Bild jetzt ansieht, dann kann ich jetzt im Endeffekt eine ganz freche Aussage machen und sagen, gut, egal wo wir hier einen Cut machen, die Azure-Plattform kann beliebige Lasten hier abnehmen. Das heißt, Sie als IT-Abteilung müssen sich nicht darum kümmern, dass die Datenbank, Application-Server, Web-Frontend-Server bei Ihnen betrieben wird und dieser Schnitt kann aber beliebig gesetzt werden. In dem Beispiel habe ich die drei Komponenten mal in die Azure Cloud gelegt und bin davon ausgegangen, dass es einen existierenden Domain-Controller gibt, der auch im eigenen Rechenzentrum bleiben soll. Solche hybriden Szenarien sind aber beliebig möglich. Ich kann auch sagen, wenn Datensicherheit so ein Thema ist und ich da Compliance-Bedenken habe, gut, dann bleiben meine Datenbankserver halt auch in meinem lokalen Netzwerk. Und ich schlage nur diesen Verbund. Hole mir quasi das Beste aus beiden Welten, so wie ich es brauche. Um das jetzt ein bisschen greifbarer zu machen, konkretes Beispiel von einem Telekommunikationskonzern und einem österreichischen Bauunternehmen. Der Telekommunikationskonzern verwendet die Azure-Plattform jetzt, dass sie Test-Demo-Entwicklungsumgebungen für die SharePoint-Umgebung auf Azure betreiben. Der Bauunternehmer verwendet das wirklich für ein Migrationsszenario, wo er SharePoint 2013 jetzt live auf Azure betreibt. Und im Endeffekt gab es bei beiden die gleichen Anforderungen, die wir gesehen haben. Nämlich initial mal, es gab einen Kostendruck, Kosten mussten eingespart werden. Das Rechenzentrum war relativ stark ausgelastet, das heißt, da gab es keine Kapazitäten, dass man sich jetzt auf geclusterte Lösungen noch fokussieren konnte, die man neu aufbaut, dass man für mögliche Lastenschwankungen zusätzliche Hardware anschafft, das war einfach nicht möglich. Und es kamen immer wieder Fachabteilungen, die gesagt haben, gut, wir brauchen jetzt eine Demo-Umgebung, weil wir ein neues Modul testen müssen. Und da war die IT einfach auch nicht in dem Fall bereit, diese Umgebungen zur Verfügung zu stellen. Der Lösungsansatz war in dem Fall ganz einfach. Drei Komponenten auf Azure. Einerseits haben wir virtualisierte Server, die es schon gegeben hat, einfach migriert. Das ist in Wirklichkeit ein Copy-Paste-Befehl, weil alles, was mit Hyper-V virtualisiert ist, lässt sich eins zu eins so auf Azure betreiben. Wir haben andererseits neue virtuelle Server auf Azure quasi auf der grünen Wiese erstellt. Und das ist ein Prozess, den wir uns gleich anschauen, der dauert maximal 5 Minuten. Und haben uns dann darum gekümmert, dass die Konnektivität gegeben ist. Sprich, dass die Server, die dann in der Cloud betrieben wurden, auch mit den Ressourcen, die es On-Premise gegeben hat, verbunden werden. Ja, schlussendlich gab es dann noch, das war zumindest beim Telekommunikationskonzern so, die Anforderung, dass es teilweise externe Projektmitarbeiter gegeben hat, die auch mit eingebunden werden mussten in die Lösung. Und das hat man über Identity Management in der Cloud gelöst. Die Vorteile, die sich daraus ergeben, sind im Prinzip klar und wurden heute auch schon erwähnt. Nämlich, dass ich irrsinnig schnell auf unbegrenzte Ressourcen zugreifen kann, dass ich einen wahnsinnigen Vorteil habe, was das Thema TCO betrifft, also Total Cost of Ownership ist in beiden Fällen dann nach unten gegangen. Capex to Opex ist immer wieder so ein Thema, also von hohen initialen Anschaffungskosten zu laufenden Kosten. Viele Finanzmitarbeiter werden sich freuen, wenn sie das hören. Viele IT-Abteilungen sind mittlerweile getrieben, dass sie in diese Richtungen gehen. Und die einzigen Bedenken von der IT waren in den Fällen eigentlich immer, gut, da muss ich mich komplett umgewöhnen, da muss ich jetzt neue Tools lernen, das ist alles schwierig. Wenn man aber diese Infrastrukturleistungen von Azure nutzt, ist es überhaupt nicht der Fall. Das heißt, sie können gewohnte APIs, gewohnte Tools, Werkzeuge verwenden. Microsoft bietet ihr Stack in all diesen drei Welten, die ich eingangs erwähnt habe, Hostingpartner, eigenes Rechenzentrum und Azure, wir bieten unser Stack über all diese Welten gleich an. Das heißt, sie müssen sich nicht umgewöhnen. Um von der grauen Theorie in die Praxis zu kommen, ein kurzes Beispiel. Ich bin hier also auf windowsazure.com, auf der erwähnten webbasierten Management-Oberfläche von Windows Azure und sehe hier am ersten Blick alle Dienste, die ich beziehen kann. Sprich, die erwähnten virtuellen Computer, also virtualisierte Server, aber auch andere Dienste wie Webseiten. Da sieht man auch, dass bereits ein Speichercontainer angelegt ist, also ein Storage-Dienst, wo ich meinen Content ablegen kann. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie wir so eine SharePoint-Farm aufsetzen können, dann wäre das jetzt im ganz einfachen Fall einmal, dass wir mit einem virtuellen Server beginnen. Und da werde ich wizard-orientiert durchgeführt. Also man sieht das hier, ich als Nicht-Techniker, wie gesagt, ich bin Business Development Manager, schaffe das ganz einfach über dieses Menü, mir einen virtuellen Computer auszusuchen. Gehe hier auf Katalog und bekomme dann eine Vorauswahl an Images, die von Microsoft bereitgestellt werden. Im Prinzip, man sieht es hier links, könnte man auch ein eigenes Image hochladen, sprich einen bereits virtualisierten Server. Da lade ich einfach eine VHD hoch und kann dann meine bestehenden Images auf Azure betreiben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die vorkonfigurierten Images. In dem Fall wählen wir einfach mal einen Windows Server 2012 aus, der als Basis dienen soll für eine SharePoint-Farm. Ich kann hier im nächsten Schritt so Dinge wie den Batch-Stand von der Software auswählen, vergebe dann einen Namen von diesem Computer, damit ich ihn intern wieder zuordnen kann und einen Benutzernamen. So. Und schlussendlich natürlich muss ich definieren, mit welcher Instanz dieser Server betrieben wird. Da gibt es vorkonfigurierte Instanzen und eine Instanz besteht immer aus der CPU, also aus den Cores, aus Memory, also den RAM, aus einer gewissen Bandbreite, die damit gebündelt ist und aber auch schon mit einem Betriebssystem. Also die Betriebssystemlizenz samt allen KALs ist da drinnen inkludiert. Ich wähle jetzt einmal so einen Medium-Server aus. Gehe dann weiter und habe hier die Möglichkeit, den DNS-Namen zu vergeben, unter dem dieser Server dann erreichbar ist. Muss dann noch auswählen, auf welches Speicherkonto die virtuelle Harddisk dann geladen wird. In dem Fall, wir haben es eingangs gesehen, habe ich bereits einen Demo-Account dafür. Und im Prinzip der letzte Schritt ist dann, ich definiere, wo dieser Server in welchem Rechenzentrum provisioniert werden soll. In dem Fall habe ich schon virtuelle Netzwerke angelegt, wie hier mit der Partner Roadshow. Hätte ich das nicht, würden mir jetzt die 8 erwähnten Rechenzentren zur Auswahl erscheinen. In dem Fall ist es genau dieses in Westeuropa, wo mein Netzwerk schon drinnen betrieben wird. Ja, und mit dem nächsten Klick fängt der Server an, sich zu provisionieren. Das heißt, man kann sich so vorstellen, im Rechenzentrum startet jetzt wirklich die Maschine hoch und das dauert jetzt ca. 5 Minuten, bis der Server provisioniert ist. Und danach kann ich mich wie gewohnt über bestehende Tools, nämlich über RDP-Protokoll, also Remote Desktop, auf den Server hin verbinden und den so behandeln, als wäre er bei mir im Rechenzentrum. Also ich hoffe, dass das gibt einen ganz kurzen Einblick einmal, wie einfach es ist, Server auf Azure zu provisionieren. Und ich hoffe, dass auch rübergekommen ist, welche Vorteile das mit sich bringt. Um das jetzt noch greifbarer zu machen, und das ist meine letzte Folie, ein kurzes Kostenbeispiel. Was haben wir denn da jetzt gemacht? Welche Kosten entstehen mir denn dadurch? Also in Wirklichkeit, ich habe jetzt einmal gerechnet, das ist eben eine realistische Kundensituation, die wir gerade haben. Deswegen mit drei großen Serverinstanzen, also jeweils 8 Core-Maschinen, die durchgehend betrieben werden, wo im Endeffekt nicht nur der Server dabei ist, mit Raum, Strom, Kühlung etc., sondern auch die Betriebssystemlizenz samt allen Calls, das muss man da mitrechnen, plus 1 Terabyte Speicher, ein bisschen Bandbreite und das virtuelle Netzwerk, damit eben die beiden Welten miteinander verbunden sind. 37 Stunden ist genau der Monat, kommt mir auf knapp 1.100 Euro monatlich. Also ich hoffe, das gibt einen guten Überblick und damit, dieser Rechner ist übrigens auf windowsazure.com auch öffentlich zugänglich, das heißt, Sie können es selbst einmal probieren, welche Ressourcen würden Sie brauchen und das dient im Endeffekt als Grundlage, um eine wirkliche TCO-Rechnung dann anzutriggern, die natürlich von Ihnen intern dann kommen muss. Gut, an der Stelle mein letzter Aufruf. Unter windowsazure.com, mehrmals erwähnt, finden Sie nicht nur das Managementportal und den Preisrechner, sondern können sich auch eine kostenfreie Testlizenz erwerben. Eine 90-Tage-Free-Trial-Subscription ist das. Das heißt, Sie können 3 Monate kostenfrei da drinnen virtuelle Server betreiben, ein bisschen Speicher nutzen. Das sind die Ressourcen begrenzt, aber für die ersten Tests reicht es aus. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das hat einen guten Überblick gegeben. Und ich darf abschließend noch einmal an den Herrn Janisch übergeben, den Vorstand der Zellent. Dankeschön.